Unser Predigttext heute kommt aus Matthäus Kapitel 28 und wir lesen die Verse 16 bis 20, ein ganz berühmtes Stelle aus der Bibel. Matthäus Kapitel 28, 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihn nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern aller Völker und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrte sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Amen. Lass uns nun beten. Jesus, bitte schenke uns jetzt Aufmerksamkeit, wenn wir dein Wort betrachten. Du hast gesagt, wenn der Regen immer wieder auf ein Stück Land fällt, aber es nur Dornen und Disteln hervorbringt, dann ist es zu nichts Nütze, außer verbrannt zu werden. Herr, möge das heute Morgen hier in dieser Gemeinde, auch bei unserer Gemeinde in der Nick in Neuenburg, bitte nicht der Fall sein. Aber bitte, Herr, mache unsere Herzen heute Morgen zu guten Boden, der den Regen deines Wortes aufsaugt und das Samen des Evangeliums, der in uns gepflanzt ist, bewässert, damit wir zu starken Bäumen des Glaubens heranwachsen und Früchte des Evangeliums für die Welt tragen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Also es freut mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein. Diese Gemeinde liegt mir besonders am Herzen, denn Kurt und ich haben fast zur gleichen Zeit diese zwei Gemeinden gegründet. Und wir könnten die Höhen und die Tiefen dieser Reise der Gemeindegründung gemeinsam durchgehen und vieles zusammen durchstehen und uns gegenseitig ermutigen und unterstützen. Und eine der Fragen, mit denen wir uns beide früh auseinandersetzen müssten, war: Was wollen wir eigentlich erreichen mit unseren Gemeinden? Was ist unser Ziel? Woran erkennen wir, ob unsere Gemeinde überhaupt gesund ist oder ungesund ist? Woran erkennen wir, ob wir als Gemeinde erfolgreich sind oder scheitern? Liegt es an der Anzahl der Besucher oder der Höhe unseres Budgets oder der Anzahl der Menschen, die wir zu Christus gewinnen? Oder vielleicht der theologischen Korrektheit unserer Mitglieder? Welches Kriterium können wir für die Gesundheit unserer Gemeinde verwenden? Und diese Frage beschäftigt mich in den ersten Jahren unserer Gemeindegründung in Neuenburg sehr. Und Matthäus 28, 16 bis 20 war dabei ein äußerst wichtiger Text, der mir half, diese Frage zu beantworten. Der Missionsbefehl, wie wir diesen Text oft nennen, war der Auflöser für die Aussendung vieler, vieler Missionare in die Welt. Das wissen wir alle. Aber diese Passage birgt doch weit mehr als nur einen Aufruf zur Evangelisierung. Mir wurde im Laufe der Zeit klar, dass dieser Missionsbefehl in Matthäus 28 eine Wiederholung und Erweiterung des Auftrags von Adam und Eva im Garten Eden ist. Und für mich heißt das: Um zu verstehen, was eine gesunde Gemeinde ausmacht, müssen wir also in die Zeit vor der Kirche zurückgehen und sogar vor Israel. Jesus führt uns in diesen Missionsbefehl ganz zurück an den Anfang im Garten Eden. Und genau das möchte ich heute mit euch betrachten. Nun, ich weiß, dass Kurt in letzter Zeit über das Buch Genesis gepredigt hat. Deshalb muss ich nicht viel zur Schöpfungsgeschichte sagen. Ich möchte nur die Schöpfungsordnungen zusammenfassen, die Gott Adam und Eva gab, damit wir sehen können, wie Matthäus 28 diese drei Schöpfungsaufträge oder Ordnungen wiederholt und erweitert. Und dann schauen wir uns an, was das für uns in der NIC und für euch hier in Presbyterianische Kirche Basel bedeutet. Also schauen wir uns zunächst die drei Schöpfungsordnungen an, die Gott Adam und Eva gab. Wie ihr wisst, er hat ihnen nur ein Gebot gegeben, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, aber sie haben auch drei Ordnungen oder Aufträge von Gott bekommen, nämlich sich zu vermehren und fruchtbar fortzupflanzen, zweitens über die Erde zu herrschen und sie sich untertan zu machen und schließlich zu ruhen. Das heißt, Gott anzubeten, in Gemeinschaft miteinander zu sein und mit Gott. Nun, diese dritte Ordnung wird in 1. Mose nicht explizit erwähnt, aber wir erfahren später in 2. Mose 20 davon, als der Herr sagt, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Also wir nennen diese drei Aufträge Ordnungen, weil sie nicht einfache Gebote sind. Ein Gebot schreibt was vor. Es sagt was einfach oder uns einfach, was wir tun sollen. Ordnungen aber sagen uns nicht nur, was wir tun sollen, sie sagen uns in diesem Fall auch, wer wir sind als Menschen. Dafür würden wir geschaffen, so wie ein Stuhl zum Sitzen und ein Buch zum Lesen geschaffen wurde. So wurden Männer und Frauen geschaffen, um sich fortzupflanzen, eins, zu herrschen, zwei, und zu ruhen, das heißt anzubeten. Dies sind nicht einfach drei beliebige Gebote Gottes, sondern unsere Ontologie. Sie macht uns als Menschen aus, weil wir nach dem Bild eines Gottes geschaffen wurden, der diese drei Dinge selber tut. Ist euch das schon aufgefallen, wie wir sind Kinder Gottes und wir tun, was unser Vater tut? Einer unserer Ältesten, Rob Piscitelli, arbeitet für den Baseballverein in Neuenburg und er kümmert sich nebenbei um die Platzpflege, was eine Menge Arbeit ist. Und ich sehe ihn immer wieder gerne unter der Woche dort mit seinem kleinen Sohn Hudson, der ihm dicht auf den Fersen ist und dieselben Jeans und Stiefel wie sein Vater trägt. Rob hat das nötige Werkzeuge für seine Arbeit und sein Sohn Hudson hat die gleichen Werkzeuge, nur in Kinderversionen aus Plastik. Und es ist immer so süß, die beiden zu sehen, aber es ist auch ein wunderbares Bild davon, was es heißt, Mensch zu sein. Wir tun diese Dinge, diese drei Dinge, nicht einfach, weil sie richtig sind oder moralisch oder gut sind. Wir tun sie, weil es zu unserem Wesen gehört, als Ebenbilder Gottes, als Gottes Kinder. Das sind die Dinge, die unser Vater tut. Denkt nur mal darüber nach. Unser Vater, erstens, er herrscht. Gott nahm in Genesis 1:2 die Herrschaft über das Tohu Wabohu ein, jene dunklen, wirbelnden Wasser der Leblosigkeit. Er brachte Ordnung in dieses Chaos. Trockenes Land im Meer, Planeten am Himmel, Fische im Ozean, Elefanten an Land. Und auch wir sind dazu berufen, natürlich in viel kleinerem Maßstab, aber wir sind auch berufen, unsere kleinen Gärten zu kümmern. Adam und Eva sollten Ordnung in Gottes Schöpfung bringen, die Tiere auflisten und das Land bestellen oder bebauen. Sicherlich schuf Gott unzählige Zitronenbäume überall der Schöpfung verstreut. Aber sie sollten sie in Reihen pflanzen, bestellen und ernten. Wir übernehmen die Herrschaft, weil unser Vater ein Gott ist, der die Herrschaft übernimmt. Zweitens, unser Vater schuf, unser Vater vermehrt sich quasi. sein Ebenbilder, indem er Mann und Frau erschuf. Ja, und dann sollten Adam und Eva dasselbe tun, indem sie immer mehr Gottes Ebenbilder auf Erden multiplizieren. Und drittens, wie wir schon gelesen haben, wir ruhen einen Tag in der Woche, weil Gott einen Tag in der Woche ruhte. Sicherlich war es am Sabbattag dass der Herr in der Kühle des Tages mit seinen geliebten Kindern wandelte. Versteht ihr, was ich meine? Dies ist nicht nur eine mythologische Schöpfungsgeschichte, wie unsere liberalen Freunde uns erklären möchten. Dies ist die Erklärung der menschlichen Ontologie. Und das ist unbestreitbar, denn die Menschen tun diese drei Dinge auch heute noch. Tausende und aber Tausende von Jahren später herrschen die Menschen immer noch die Welt in unzähliger Art und Weise als Ebenbilder Gottes, was das erste Schöpfungsordnung ist. Mein Schwager und ich saßen auf einem Felsen oberhalb von Männlichen im Berner Oberland und blickten hinauf zur gewaltigen Eiger Nordwand. Ich erzählte ihnen von einigen der tragischen Geschichten, die sich dort ereignet hatten, wie die von Karl Mehringer und Andreas Hinterstoißer und Toni Kurz und andere. Und nachdem er mir eine Weile zugehört hatte, fragte er mich, aber warum? Warum verspüren Menschen das Bedürfnis, solche Risiken einzugehen? Ist es der Wunsch nach Ruhm? Oder die Sucht nach dem Adrenalinrausch? Und ich habe ihm gesagt, ja, sicherlich spielen Prahlerei und Adrenalin eine Rolle, aber der Tod dieser Bergsteiger und tausender anderer wie ihnen zeugt von der Imago Dei, dem Ebenbild Gottes in uns allen. Wir sind Ebenbilder eines erobernden Gottes. Wisst ihr, also Tiere empfinden keine große Befriedigung darin, hohe Klippen zu erklimmen oder reißenden Flüsse hinunter zu paddeln oder Ironman Triathlons zu gewinnen. Aber der Mensch ist unablässig getrieben zu erobern, Gipfeln zu erklimmen, die Dinge dieser Welt zu beherrschen. Sei es die Eiger Nordwand oder Niccolo Paganinis Caprices auf der Violine. Es fasziniert mich immer wieder, das Ebenbild Gottes in unserer Natur zu erkennen. Selbst bei Nichtgläubigen. Es gibt Jojo-Meisterschaften und Zauberwürfelmeisterschaften und Backwettbewerbe und Skirennen. Es gibt nichts, was wir nicht zu erobern versuchen. Also zwei Männer spannten einst ein Seil zwischen zwei Bäumen und versuchten darüber zu laufen. Und so war der Sport Slacklining geboren. Und heute machen Menschen Rückwärtssaltos auf einem Nylonseil 450 Meter über dem Talboden. Es ist erstaunlich. Wir streben immer noch nach Herrschaft. Es liegt in unserer Natur. Aber sie ist gebrochen. Wir haben, was ich fehlgeleitete Herrschaft nenne. Anstatt die Welt so zu gestalten, wie Gott es will, gestalten wir sie so, wie es uns am besten passt. Anstatt Ordnung und Frieden zu schaffen, beginnen wir Kriege. Misshandeln wir unsere Frauen und stehlen die Puppe unserer Schwester. Ja, wir herrschen immer noch, aber wir verwandeln die Welt nicht in Gottes Garten, sondern zerstören sie. Wir sind zerbrochene Ebenbilder Gottes. Und dasselbe gilt für die zweite Schöpfungsordnung, nämlich die Vermehrung oder Fortpflanzung. Menschen vermehren sich immer noch. Das ist offensichtlich. Es gibt über 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Aber auch das ist zerbrochen. Wir vermehren uns immer noch, aber wir vermehren nicht Gottes Ebenbild, erfüllt von Gottes Wesen und Liebe und Gerechtigkeit und Wahrheit. Nein, stattdessen vermehren wir unser eigenes Ebenbilder. Wir geben unseren sündigen Charakter, unsere unmoralischen Gewohnheiten und die Sünden unserer Vorfahren an unsere Kinder weiter und schicken sie zurück in die Welt, wodurch die Zerbrochenheit einfach zunimmt. Und drittens, wir beten immer noch an. Auch Ungläubige, das ist die dritte Ordnung. Oh ja, wir beten an. Selbst Atheisten beten an. Bob Dylan sagte einmal, und ich übersetze auf Deutsch, hört natürlich viel besser auf Englisch, aber dass jeder das versteht. Du magst Botschafter in England oder Frankreich sein. Du magst gerne spielen, du magst gerne tanzen, du magst Schwergewichts-Weltmeister sein. Du magst ein Society Lady mit einer langen Perlenkette sein. Aber du wirst jemanden dienen müssen. Jawohl, du wirst jemanden dienen müssen. Nun, es mag der Teufel sein oder der Herr, aber du musst jemanden dienen müssen. Wir sind immer noch Ebenbilder Gottes. Wir beten immer noch an. Wir nehmen immer noch Herrschaft in Anspruch. Wir pflanzen uns immer noch fort. Du kannst deine Natur, deine Ontologie nicht entfliehen. Wir sind Ebenbilder Gottes, aber wir sind zerbrochen. Und genau das macht den Missionsbefehl in Matthäus 28 so wichtig, so schön. Denn in Christus wird unsere Natur wiederhergestellt. Christ zu werden bedeutet mehr als nur gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen oder ein moralischer Mensch zu werden. Christ zu werden bedeutet, deine Identität oder seine Identität in dir wiederherzustellen. Wie ein Theologe einmal sagte, Christ zu werden bedeutet, wahrhaft menschlich zu werden oder wahrer Mensch zu werden. Und das bedeutet, dass das Christentum nicht nur eine Option unter vielen Weltreligionen ist, nur eine davon. Nein, das Christentum ist die Wiederherstellung unserer Menschlichkeit durch Jesus Christus. Und so möchte ich in der uns verbleibenden Zeit betrachten, wie Jesus diese drei Schöpfungsordnungen im Missionsbefehl aus Matthäus 28 wiederherstellt und erweitert. Und wie er die Gemeinde aussendet, nicht nur als Missionare, sondern als Teilhaber an seiner Mission der Neuschöpfung. Denken wir einmal darüber nach, was Jesus sagte als erstes im Missionsbefehl in Matthäus. Sein erster Auftrag lautete, macht alle Völker zu Jünger, indem ihr sie tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie tun wir das? Das geschieht durch Evangelisation, oder? Man könnte es auch fruchtbare Vermehrung oder Fortpflanzung nennen. Nun, im Garten Eden bedeutete fruchtbare Vermehrung, Kinder zu bekommen. Doch Jesus sagte Nikodemus, dass jeder, der an Christus glaubt, wiedergeboren wird. Das bedeutet, dass Evangelisation neue Geburten bewirkt. Das ist fruchtbare Vermehrung. Und das Erstaunliche ist, im Alten Testament könnte alleinstehende Frauen und alleinstehende Männer und unfruchtbare Frauen an diesem Schöpfungsauftrag der Fortpflanzung nicht teilhaben. Sie könnten keine Kinder bekommen. Doch in Christus kann jeder durch die Verkündigung des Evangeliums an dieser Mission der fruchtbaren Fortpflanzung teilhaben. Niemand ist für diesen Teil der Mission irrelevant. Niemand. Und was sagt Jesus als nächstes? Er hört hier nicht auf. Ich habe in meinem Leben viele Missionskonferenzen besucht, auf denen die Missionsbefehl genutzt wird, um Menschen zu motivieren, in den Missionsdienst zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Doch meistens hört der Prediger hier auf. Jesus aber fährt fort. Und was sagt er als nächstes? Er sagt, Vers 20, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes als Herrschaft zu übernehmen, mein Leben und mein chaotisches Umfeld der Ordnung Gottes zu unterstellen. In meiner Ehe, in meinem Zuhause, in meinem Arbeitsplatz. Jedes Mal, wenn du Jesus gehorchst und tust das, was er befohlen hat, bringst du seine Ordnung in die Welt. Du setzt Gottes Willen auf Erde durch, wie er im Himmel ist, genau wie wir im Vater unser beten. Und das ist wichtig, denn es bedeutet, dass unser Gehorsam so viel mehr ist, als quasi ein guter Mensch zu wollen. sein zu wollen oder sich den Himmel zu verdienen. Es ist viel revolutionärer. Durch unseren Gehorsam kämpfen wir für Christus gegen Dornen und Disteln in unserem Leben. Böse. Wir tragen mit unseren bescheidenen Mitteln dazu bei, unser Leben und seine Schöpfung in unserem Umfeld zu verschönern. Also ich gebe euch ein ganz banales, einfaches Beispiel. Ihr sitzt in der Kaffeepause im Büro und die anderen fangen an, über den Chef zu lästern. Und du sagst, nein, da mache ich nicht mit. Aber warum machst du nicht mit? Weil du weißt, dass es nicht Gottes Wille ist, nicht seiner Ordnung für die Welt entspricht und nicht seinem Reich gleicht. Und jedes Mal, wenn du das tust, nimmst du die wenigen Quadratmeter, auf denen du stehst, für Jesus in Besitz. Du hast über das Chaos geherrscht und du bringst Gottes Ordnung auf Erde, wie es im Himmel ist. Jedes Mal, wenn du den Computer ausschaltest, bevor du auf eine pornografische Website klickst, bezwingst du das Chaos und nimmst die Herrschaft in Besitz. Und das Tolle daran ist, genau wie beim Vermehren und Fortpflanzen, kann es jeder tun, jeder Christ. Diese Mission Gottes ist nicht nur für Pastoren und Missionare. Jeder von uns kann sie erfüllen, wo immer wir sind, in unserem ganz persönlichen Umfeld für Christus. Und das ist wunderbar. Es ist aufregend, also im besten Sinn. Denn weißt du, was es bedeutet? Es bedeutet, dass du wichtig bist. Du bist wichtig für das Reich Gottes. Deine Worte zählen, dein Geld zählt, dein Gehorsam zählt. Nicht für deine Erlösung, nein, dafür hat Jesus am Kreuz bereits gesorgt. Ich meine damit, dass du für diese Mission der neuen Schöpfung wichtig bist. Du bist wichtig für den Sieg Gottes über die Welt. Du bist jetzt Teil dieser Mission der neuen Schöpfung. Und deshalb ist es so wichtig, für unsere Ehen zu kämpfen. Deshalb erziehen wir unsere Kinder im Glauben. Deshalb kämpfe ich gegen meine Bitterkeit an und vergebe meine Eltern, weil alles zählt in diesem Neuerschöpfung-Projekt. Das ist das Werk der Herrschaftsübernahme. Und dies ist die Teilnahme an der Mission der Neuerschöpfung unseres Gottes. Okay, und Jesus ist noch nicht fertig. Bisher rufte er uns auf, jünger zu machen, das heißt fruchtbare Vermehrung. Und zweitens, alles zu tun, was er uns geboten hat, das bedeutet Herrschaft. Und drittens, was sagte er im letzten Teil des Missionsbefehls? Er sagt, sehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Was uns auf den letzten Schöpfungsordnung nun hinweist, oder? Ruhe in der Gegenwart Gottes, Gemeinschaft und Anbetung. Und nicht nur einmal pro Woche wird er mit uns in der Kühle des Gartens wandeln. Er ist jetzt immer bei uns. Sehe, ich bin bei euch alle Tage. Der Herr ist immer bei uns, wenn wir in diese Mission der neuen Schöpfung als Fortpflanzer und Herrscher hinausgehen. Also, nun kommen wir zurück zu meiner Eingangsfrage der Predigt. Woran erkennen wir, ob unsere Gemeinden gesund sind? Also, der Missionsbefehl bietet uns einen sehr hilfreichen Maßstab, um zu beurteilen, ob die Gemeinde erfolgreich ist oder scheitert. Dies sind die Fragen, die wir in unseren Ältestentreffen stellen. Erstens, teilen unsere Gemeindemitglieder das Evangelium mit ihren Freunden, ihrer Familie und ihren Kollegen? Laden sie ein, durch den Glauben an Jesus in sein Reich zu treten? Nehmen sie an dieser Mission der fruchtbaren Fortpflanzung überhaupt teil? Ob die Menschen unsere Botschaft annehmen oder nicht, liegt nicht in unseren Händen. Aber tun sie es überhaupt? Das ist eine gesunde Glaube, eine gesunde Gemeinde. Dafür sind wir berufen. Zweitens, gehorchen Sie Christus in Ihrem Zuhause, in Ihre Beziehungen und im Büro, nicht auf eine gesetzliche Weise, indem Sie versuchen, Gottes Liebe zu verdienen oder sich vor Gott zu rechtfertigen. Nein, wenn wir denken, dass wir das tun, dann verstehen wir das Evangelium gar nicht. Ich meine damit, gestalten wir unser Umfeld so, dass es Gottes Ordnung entspricht. Und obwohl wir immer wieder Fehler machen, bereuen wir es, wir bekennen es und kehren zurück zu Jesus für Vergebung, aber dann auch zu unserer Arbeit. Wir sind in Christus vergeben worden und wir können zurück zur Arbeit gehen. Und seht ihr, genau dasselbe ist das dritte Punkt so wichtig. Das dritte Ordnung. Die Gemeinschaft mit Gott in Christus am Sabbat, mit ihm auszuruhen. Denn die Leute fragen sich immer wieder solche Fragen. Muss ich jeden Sonntag in die Kirche gehen, um ein guter Christ zu sein? Muss ich meine Kinder wirklich ihre Fußballspiele am Sonntag verpassen, nun damit wir in die Kirche gehen können? Ist das nicht genau die Art von Gesetzlichkeit, von der Jesus uns befreit hat? Und ich denke mir, nein, du verstehst es falsch. Gottesdienst mit der Gemeinde Jesu Christi hat nichts mit Gesetz oder Legalismus zu tun. Es geht einzig und allein um den Auftrag der neuen Schöpfung. Ich kann euch sagen, wer der ersten beiden Gebote des Missionsbefehls ernst nimmt, wer seinen Glauben bekennt und dafür verspottet, ausgeschlossen und ausgelacht wird, und wer versucht, Christus im Beruf, im Vorstand und im Klassenzimmer zu gehorchen, wer bei Beförderungen übergangen wird, vielleicht sogar gekündigt wird, wer in der Schule zur Zeilscheibe wird, weil er sich nicht mit die Welt verhält, wie sie verhalten, fortpflanzen und herrschen für Jesus die ganze Tag, 6 Tage der Woche, die werden am Ende der Woche völlig erschöpft sein. Ihr werdet mit Schmerz und Verzweiflung zu diesem Gottesdienst kommen. Ihr werdet mit Schuldgefühlen für eure Fehler kommen und die Gewissheit seiner Vergebung brauchen. Ihr werdet mit stumpfen Werkzeugen im Gürtel kommen, die durch das Wort geschärft werden müssen. Ich sage euch eins, wer den Missionsbefehl Christi ernst nimmt, fragt niemals, aber warum dürfen wir nicht wegen Fußballspielen den Gottesdienst verpassen? Nicht verpassen. Seid ihr verrückt? Dieser eine Tag der Woche, an dem wir unsere gebrochenen Seelen heilen, die Mutlosen ermutigen und neue Kraft schöpfen müssen, um weitere 6 Tage in unsere dornigen Garten zurückzukehren, das zu verpassen, seid ihr verrückt? Wer würde das machen? Nicht mal ein Pferd gespannt könnte uns vom Gottesdienst fernhalten, von der Gemeinschaft mit Christus und seiner Gemeinde am Sonntag. Die würden ganz sicher nicht 14 Tage ohne diese lebensnotwendige Gemeinschaft verlassen, nur damit mein Kind eines lederbezogenen Ball in ein Nylonnetz kicken kann. Das ist doch Wahnsinn. Also so messen wir, ob unsere Gemeinde in Neuenberg gesund ist oder nicht. Wir orientieren uns an die 3 Aufträge, die uns der Herr im Missionsbefehl gegeben hat. Und wisst ihr, genau wie Adam und Eva hat der Herr jemandem von uns einen eigenen Garten anvertraut, in dem er diese 3 Aufträge in die Tat umsetzen könnte. Und das ist etwas, das mir wirklich am Herzen liegt. Ich nenne es Gartentheologie. Denn Gott hat uns nicht beauftragt, die Welt zu retten. Das ist seine Aufgabe. Er hat uns durch Gnade gerettet und uns als seinen Kinder gebeten, ihm in unserem eigenen Umfeld treu zu sein. Durch Evangelisation, Gehorsam und Unbetung. Und das ist alles. Deshalb bete ich für die Nick und für diese Gemeinde in Basel, dass wir unsere Teilnahme an Jesu Mission der Neuschöpfung ernst nehmen. Er hat uns nicht nur erlöst, damit wir diese Welt entfliehen können, sondern er hat uns aus Gnade erlöst, damit wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten können. Um Gottes Willen auf Erden zu verwirklichen, wie er im Himmel ist. Und andere Sünder wie uns einladen, an diesem großen und ewigen Werk Gottes mitzuwirken. Und es spielt keine Rolle, ob der Garten, den der Herr dir anvertraut hat, ein Fortune 500 Unternehmen ist, mit tausenden Mitarbeitern ist, oder ob dein Garten das 20 Quadratmeter große Hospizzimmer ist, in dem du deinen letzten Lebenstag verbringst. Der Christ ist für diese Mission der Neuschöpfung in unserem Wort, in unserem Werk, in unserer Anbetung niemals irrelevant. Jeder Christ zählt. Der Herr hat jedem von uns einen Garten anvertraut, einen Wirkungsbereich, in dem wir den Auftrag unseres Herrn erfüllen können. Und ich kann euch versichern, wir werden auf jede Narbe, die wir in seinem Namen tragen, stolz sein, wenn wir ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen. Dessen bin ich mir sicher. Amen.